Gerade deshalb, weil ich finde, dass es so ein ungeheures Glück ist, bin ich auch so begeistert davon, dass ich in einem Land lebe, wo ich tatsächlich handlungs- und wirkmächtig sein kann und wo ich, wenn ich das, was meine Farbe ist, mein kleines Leuchtfeuer, dann einsetzen kann, damit was Großes, Leuchtendes passiert. Und eine Demokratie muss jeden Tag neu geschaffen werden.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind Davin und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und vielleicht wollt ihr uns ja dabei unterstützen. Ihr könnt diese Folge in den sozialen Medien und mit Freundinnen und Freunden teilen und besonders auch auf den Folgen-Knopf drücken auf Spotify. Als erste Gästin nach der Sommerpause begrüßen wir Christa Nichols. Sie ist gelernte Intensivfachkrankenschwester, sie ist Politikerin und Gründungsmitglied der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Christa ist regelrecht eine der Pionierinnen der Bonner Republik und spielt daher eine tragende Rolle in dem neuen Kinofilm Die Unbeugsamen. Das ist ein Dokumentarfilm, der die Geschichte dieser Frauen erzählt, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen die Männer sehr, sehr hart erkämpfen mussten.
Ja, freut euch auf ein wirklich tolles Gespräch mit einer Politikgestalterin der ersten Stunde. Es ist eine Reise zurück in die deutsche Politik der Bonner Republik. Es geht um die Gestaltungs- und Wirkungsräume in unserer Demokratie, um Machtkämpfe, um Quote, um Netzwerke und natürlich auch um das Thema Sexismus. Wir begehen gemeinsam mit Christa den langen Weg zur Parität, der natürlich noch nicht zu Ende gegangen ist, wie viele von uns wissen. Und Politikerinnen wie Christa Nichols haben unglaublich viel für die politische Teilhabe von Frauen getan, für die Änderung von Gesetzen, um mehr Gleichberechtigung zu ermöglichen. Und all das erzählt sie uns in unserem demokratischen Lagerfeuergespräch, wie sie es selbst am Ende nannte. Und das fasst eigentlich ganz gut zusammen, wie auch wir dieses Gespräch erlebt haben. Ihr werdet merken, wir sprechen an einigen oder an vielen Stellen mit Christa auch über den Film Die Unbeugsamen. Es gibt spannende Anekdoten, die sie da mit uns teilt. Und wir hoffen, ihr könnt es trotzdem einordnen, auch wenn ihr den Film vielleicht noch nicht gesehen habt. Wenn nicht, schaut ihn euch an. Ganz große Empfehlung von uns.
Auch diesmal ist Cheese Mercedes wieder Partner dieser Folge. Und Cheese Mercedes verfolgt eine sehr ähnliche Mission wie auch wir hier bei Role Models und rückt regelmäßig Geschichten starker Frauen in den Fokus. Du kannst dich inspirieren lassen, indem du Teil der Cheese Mercedes Community wirst, indem du den Newsletter abonnierst auf newsletter.cheesemercedes.de. Einmal im Monat gibt es dann für dich viel Inspiration durch Interviews, durch Porträts oder durch Home Stories. Und zudem erfährst du auch von ganz exklusiven Veranstaltungen, für die du dich dann anmelden kannst. Im aktuellen Newsletter spricht die Journalistin Chiani Sophia Höder mit der Schauspielerin Thelma Boabeng über das Bedürfnis nach Gemeinschaft und wie man eine Community für Gleichgesinnte schafft. Alle Infos auch in den Shownotes. Vielen Dank an Cheese Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Role Models Podcast und Episode Nummer 70 mit Christa Nichols.
Wir sitzen heute hier mit einer Frau, die in einem Film als Unbeugsame bezeichnet wird. Und ich habe den Film jetzt mehrmals schon gesehen, ein ganz toller Film, Die Unbeugsamen. Mich hat bei dem Film häufig die Frage ein bisschen beschäftigt, ist das überhaupt die Beschreibung, die Sie sich selbst auch geben würden als Unbeugsame? Und kennen Sie eine Frau, die vielleicht Sie jetzt gerade begleitet oder die in Ihrem Umfeld ist, die Sie auch als Unbeugsame bezeichnen würden?
Also ganz praktisch im Alltag. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, bin aus einer Bauernfamilie, war ich umgeben und bin auch noch umgeben von sehr vielen Frauen, die im Alltag ganz selbstverständlich den Alltag managen, heutzutage die jungen Frauen beides, Alltag, Beruf, dreierlei, meistens auch noch Familie und oft eine ganz selbstverständliche Kraft und Durchhaltevermögen an den Tag legen, das ich immer sehr bewundere. Und das war auch schon, als ich noch ein junges Mädchen war, also in den 50er Jahren, als das Frauen-Männerbild ja noch komplett anders war. und wo dann gerade eben auch so auf vielen, in vielen Bauernhöfen die Frauen eine unglaubliche Kraft ausgestrahlt haben, speziell auch in meiner eigenen Familie. Also mein Vater kam eigentlich aus einer Großstadt, aus Essen, und seine Schwester war Zahnärztin, die war nicht verheiratet, und eine sehr gestandene Frau, also, und bei der ich oft in Ferien war. Meine Großmutter, meine Patenoma, die war Gastwirtin bis 77, eine Institution in dem Dorf. Und meine Mutter hat auf dem Hof alles gemacht, was getan werden musste. Ich konnte aber auch vier Instrumente spielen. Also diese Frauen haben, mit denen ich groß geworden bin, die quasi so ja den Rahmen für mich als Frauen gebildet haben, waren ganz starke Frauen. Und was da noch dazu kommt, ich meine, das ist ja so immer so eine Subgeschichte, die private Geschichte, also was in Familien eben auch an Herausforderungen besteht, an Zerreißproben, an himmelhoher Freude, aber auch an bodenlosem Leid. Hm. Das haben diese Frauen alles bewältigt und trotzdem ihre Lebenslust nicht verloren. Und das sind für mich Alltagsheldinnen. Die haben mich ganz, ganz stark geprägt. Und wenn Sie dann fragen, was sind denn, man hat ja dann immer auch so bestimmte Säulenheilige, wo man sagt, das waren für mich wichtige Personen. Da gibt's viele in der Geschichte. Also die Suffragetten finde ich großartig. Also da habe ich auch irgendwie alles zugelesen, was ich lesen konnte. Und die haben mich immer wahnsinnig beeindruckt, diese Frauen. Die mussten ja wirklich noch tatsächlich auch die Knochen selber hinhalten, bis dahin, dass sie zwangsernährt wurden und niedergemacht wurden. Also schon schlimm. Oder auch, sagen wir mal, das, was in der Inquisition passiert ist, gerade mit Frauen. Oder heute guckt man sich jetzt Afghanistan an, ja, was jetzt geradezu wieder eine furchtbare Tragödie ist. Da bin ich übrigens viermal gewesen als Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, gleich nach 9/11. Und das ist eine bodenlose Tragödie, wenn man sieht, was da passiert. Und diese tapferen Frauen sind für mich Vorbilder. Und ganz konkret war für mich immer Teresa von Avila eine hochinteressante Persönlichkeit. Also da denkt man vielleicht, oh Gott, also so eine katholische Nonne aus dem Mittelalter. Aber wenn man die Geschichte mal anguckt, eine faszinierende Persönlichkeit, eine Gründerpersönlichkeit, eine, die auch sehr klug und sehr machtbewusst Strukturen geformt hat und sich auch der Inquisition entzogen hat. Und für mich war natürlich in meiner Zeit, als ich eben politisiert wurde, Petra Kelly auch eine ganz gewichtige, ein ganz gewichtiges Vorbild. Und das ist die bis heute zu, auch wenn sie dann von Gerd Bastian erschossen worden ist.
Mhm. Sie haben ja zu Petra Kelly mal gesagt, dass sie für Sie so eine historische Persönlichkeit ist, die in die Reihe gehört wie Willy Brandt. Und dann haben Sie in dem Zitat noch ein bisschen weitergesprochen und gesagt, dass Sie einen sehr effizienten Stil hatten. Können Sie das ein bisschen beschreiben?
Petra Kelly jetzt.
Ja.
Ja, Petra Kelly ist ja eine gewesen, die lange in den USA gelebt hat, und die hat bei Robert Kennedy im Wahlkampfteam gearbeitet. Die hatte die ganzen modernen Formen des Wahlkampfs drauf. Also wirklich hocheffizient, auch die Art und Weise, wie man tatsächlich den Menschen so ins in den Verstand, aber auch ins Herz reinspricht. In der Zeit, wo bei uns der Wahlkampf immer breit und bräsig war und im Wahlkampf an jedem Plakat irgendwie so ein schwarz-weißes, uniformiertes, graue Herrengesicht anguckte mit irgendeinem idiotischen Spruch drunter. Und das war natürlich etwas, was einen begeistern konnte. Und ich habe noch was anderes gesagt, und das möchte ich gerne nochmal sagen. Gerade weil auch in der eigenen Partei Petra Kelly doch nicht so meiner Meinung nach beachtet wird und gewürdigt wird, wie sie es verdient. Sie war für mich, ich wüsste nicht, welche anderen Politikerinnen dieser Zeit ich es zusprechen könnte, die erste globale Politikerin. Hm. Und zwar im allerbesten Sinne. Sie hat immer kommuniziert mit den Menschen, die Anliegen hatten, die dafür auf die Barrikaden gegangen sind oder sich dafür eingesetzt haben. Und das, also was mich absolut fasziniert hat, wie das denn sein konnte, dass tatsächlich die Aborigines oder die Indigenen oder was weiß ich, also unglaublich viele Menschen sich auf sie bezogen haben. Und ich habe auch selber in der Fraktion damals mich dagegen gewehrt, dass dann so Gleichmacher-Modus kam. Also sie soll doch bitteschön jetzt hier keine Extrawurst gebraten kriegen und keine zusätzliche Mitarbeiterin. Petra Kelly hätte effizient einen ganzen Stab gebraucht, weil sie dann auch nicht nur diese Anliegen aufgenommen hat. Und sie hat sie auch nicht verwaltet wie eine Kummertante in irgendeiner Zeitung, sondern sie hat daraus Politik gemacht. Mhm. Die hat den Kinderplaneten gegründet für krebskranke Kinder. Die hat unendlich viele Dinge, die ihr angetragen wurden, die sie durchdacht und durchdrungen hat, in politische, gesellschaftliche Formen gegossen und dafür auch immer Mitstreiterinnen, Mitstreiter gefunden und unendlich viel auf den Weg gebracht. Und zwar auch schon global. Und wir sind ja zur Globalität erhoben oder verdammt. Die Globalität ist unhintergehbar. Das sieht man heute ganz klar. Also es gibt schwere Krankheit mehr, die nicht überall in der Welt auftaucht. Der Klimawandel zeigt, dass wir alle auf Gedeih und Verderb zusammenhalten müssen. Wenn wir es nicht tun, werden wir auf Gedeih und Verderb die Konsequenzen tragen müssen. Und selbst auch, wenn man denkt, ach na ja, Afghanistan ist so weit weg. Was den Frauen da passiert, das wird irgendwann auch wieder zurückschwappen in unsere anscheinend so gefestigten Demokratien. Und Petra Kelly war eine Person, die das eben schon in den 70er Jahren ganz genau wusste, die es durchdacht hat, die politische Strategien auch mit dem, was sie in Amerika gelernt hat, entwickelt hat. Und was mich an ihr am allermeisten beeindruckt hat, ich sag mal, wenn man so zugeschüttet wird mit allem, das ist dann auch sehr schwer auszuhalten, dass man da nicht abstumpft oder hinterher so effizient so ein funktionierender Apparat wird. Aber sie hat immer ihre Herzlichkeit behalten und mit den Menschen, also mit viel Empathie ist sie den Menschen begegnet. Mhm. Und ich glaube, was bei ihr unterentwickelt war, war die Fähigkeit der Eigensorge. Ich habe auch in der Politik immer diese Bipolarität erlebt, der absoluten Egomanen, die irgendwie so selber sich für einen kleinen oder großen Gott gehalten haben, ne, oder sogar für Gott persönlich, oder eben diejenigen, die effizient mit Empathie, aber dann irgendwo, ja, auch irgendwo aus dem Drang heraus, das, was man da, diese elenden Zustände oder diese ungerechten Zustände wirklich auch mit aller Macht und allem Können, was man hat, anzugehen, vergessen haben, dass sie selber ein Mensch sind mit 24 Stunden am Tag, mit eine Person, die Schlaf braucht, die frische Luft braucht, die auch Pausen braucht, um dann kreative Pausen, um dann wieder weiter Mensch sein zu können. Und das ist eine große Gefahr, die auf der anderen Seite der Skala dann irgendwie immer lauert.
Wie haben Sie, kann ich da kurz nachfragen, wie Sie das angegangen sind? Also diese Bipolarität, die Sie beobachtet haben, aber vielleicht dem auch selbst ausgesetzt waren, auf der einen Seite für sich sorgen und auf der anderen Seite aber auch durchsetzen.
Naja,
wie haben Sie das für Sie gefunden?
Naja, das ist eine schlaue Frage, die sich natürlich direkt anschließt. Also in meinem kleinen Umfeld bin ich auch eine Person gewesen, die sehr, sehr lange, also wahrscheinlich sogar so lange, bis ich aus der Kurve geflogen bin, politisch 2005, das auch nicht richtig drauf hatte. Ich hatte mir natürlich vorgenommen, als ich dann 2002 nochmal kandidierte, gesagt, also ich habe immer mit aller Kraft, mit allem, was ich konnte, gearbeitet. Und ich muss sagen, es ist auch großartig in der Demokratie, egal ob ich jetzt nun als Bürgerin oder außerparlamentarisch oder im Parlament, in der Opposition oder in der Regierung, sie können sehr viel gestalten. Wenn sie die Anamnese machen und die genau ist, also ich spreche ich mal als Intensivfachkrankenschwester, und wenn sie dann adäquat handeln, also wenn ich das auf der Intensivstation nicht mache, würden die Leute ja alle nur mal reihenweise sterben. Das hat mich sehr stark geprägt. Und wenn sie dann merken, was sie bewirken können mit dem Instrumentarium, und sie sehen auf der anderen Seite, ja, es bewegt mich bis heute, wenn Menschen ungerecht behandelt werden oder auch diese, ich weiß natürlich auch, was Schmerzen sind. aus meinem Beruf. Und ich habe das dann immer bewältigt, auch für mich persönlich, indem ich Strategien und Fertigkeiten entwickelt habe, die das lindern, vermeiden, präventiv anders machen. Und das Problem ist aber dann auch im Kleinen, wenn sie das tun, das beobachten die Leute. Mhm. Und ob sie das wollen oder nicht, die kommen auf sie zu. Also bei mir war das so, als Grüne habe ich auch nicht nur einen Wahlkreis gehabt, ich habe die Basisdemokratie ernst genommen. Meine eigene Fraktion hat dann manchmal gelacht, so, also diese Basokratin. Ne? Ich habe also direkt gleich 83 gesagt, wir sind ja basisdemokratisch, wir hatten ja nicht, waren ja keine Wahlkreisabgeordneten, die anderen haben dann erstmal gewartet, bis die Partei da was machte. Ich habe dann sofort aktiv mir 8 Wahlkreise ausgesucht und habe gesagt, Leute, ich rufe jetzt eine Regionalkonferenz ein, ich möchte gerne also zuständige Abgeordnete sein. Ist euch das recht? Wollt ihr mit mir arbeiten? Die waren natürlich dann auch sehr begeistert davon. Ich habe dann auch ein Büro da gemacht, eine Regionalmitarbeiterin eingestellt und natürlich auch Bürgersprechstunden gemacht, manchmal um 6:30, wenn die Leute dann nicht kamen. Ich meine, ich habe ja ganz viel gemacht, aber Flugverkehr war nun weiß Gott nicht mein Ding. Zu mir sind aber auch Leute aus Fluglotsen gekommen in den 80ern, weil das dann da gerade wurde, damals wurden die Fluglotsen privatisiert und gesagt, mein Gott, gehen Sie mal da und da, das ist nicht meine Zuständigkeit. Da haben sie gesagt, nee, da kommen wir nicht weiter. Also wir liefern Ihnen alles und bringen Sie es bitte als kleine Anfrage ein oder in der Fragestunde. Und dann habe ich denen die Geschäftsordnung hingelegt des Bundestags, gesagt, Sie erklären es mir erstmal so, dass ich auch alles verstehe, weil ich bringe nichts ein, was ich nicht verstehe. Aber dann schreiben Sie das Ding und ich gucke mir das an, ich bringe es ein. Und das ist in vielen Bereichen passiert. Ich konnte die auch nicht loswerden, weil sie dann sagten, wir haben es schon probiert. Und das ist dann was, also selbst wenn Sie sagen, nee, ich beschränke mich jetzt. Ich habe dann wirklich bis zum Schluss nicht Nein sagen können. Und ich glaube, dass es eigentlich sogar gut war, dass ich dann 2005 aus der Kurve geflogen bin, weil ich dann dadurch auch wirklich die Gelegenheit hatte, dann erstmal viele Jahre hauptamtlich, ehrenamtlich, aber nach meiner Fasson das zu bearbeiten. Also ich kenne das, was Petra im Großen hatte, bei mir im Kleinen auch. Ich weiß aus Erfahrung, wovon ich spreche.
Ist das etwas, was Sie... Also diese Bipolarität zwischen Verantwortung tragen, sich einbringen und auf sich selbst achten, ist das etwas, was Sie verbindet mit den anderen Pionieren aus der Zeit? Hatten das alle dieses Gespür oder dieses Gefühl und diesen Drang, viel natürlich zu bewegen, aber gleichzeitig auch vielleicht über die eigenen Grenzen manchmal hinauszuarbeiten oder hinaus zu Politik darüber hinaus zu machen?
Also eine Sache ist natürlich vollkommen klar, das ist auch bis heute so, eine Frau, die irgendwo in herausgehobener Stellung arbeitet und da existieren will, egal ob das in der Wirtschaft oder in der Politik oder auch in der Wissenschaft ist, die muss auch heute noch doppelt so gut sein, doppelt so viel arbeiten und kriegt doppelt so viel ab. Das ist einfach so.
Ab im Sinne von negativer...
Ja, genau. Also an Steinen, die beiseite geräumt werden müssen. Das ist einfach so. Und die Rita Süssmuth hat in dem Film gesagt, ich bin ich und jede Person hat ihren eigenen Kern. Also von daher gesehen müsste man diese Frauen also alle auch nochmal eigens fragen, was denn der innere Kern ist und das innere Movens, was sie bewegt. Ganz tief drin, was sie wirklich antreibt, das kann ich nicht sagen. Aber die Protagonistinnen, die da in dem Film jetzt auftreten, die habe ich ja mehr oder weniger gut gekannt, mit denen habe ich mehr oder weniger zusammengearbeitet. Aber das sind schon alles außergewöhnliche Frauen, die auch in der politischen Landschaft auf ihre je eigene Weise, glaube ich schon, an die Grenzen gegangen sind. Und die auch dann teilweise auch überschritten haben. Und dafür auch die Zeche bezahlt haben. Mhm. Denn das ist mir auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Es ist natürlich unglaublich für mich immer noch erstaunlich, für alle Protagonistinnen war das erstaunlich, aber auch großartig, dass ein Mann wie Thorsten Körner dann irgendwo Frauen aus dem Mittelbau, es ist ja einfach so, deren Zeit schon so lange abgelaufen ist, dann ausfällt, um daran die Bonner Republik so aufzudröseln, aufzubrechen und dann wie unter die Lupe zu nehmen und zu begutachten. Ich finde das vollkommen gelungen und sehr gut, aber es war schon sehr erstaunlich. Und dass natürlich jede Frau hat natürlich ihren eigenen ihre eigene Biografie dann nochmal. Und was dann jetzt in diesem in dieser Begeisterung oder in diesem, viele sagen, sie sind bewegt, in der Bewegung nicht so rüberkommt, ist, dass natürlich jede einen hohen Preis bezahlt hat. Und viele sind auch haben Brüche in der Biografie, wo man nach Adam Riese gesagt hätte, jetzt ist ihr deren Zeit vorbei. Also wo man auch selber als Person ein Stück weit zerbricht, auch als Mensch ein Stück zerbricht und sich dann wieder neu zusammensetzt. Und das ist das vielleicht, was diese Frauen auch alle auszeichnet, dass sie sich wieder neu zusammensetzen konnten. Und das ist nicht nur ein Können, es ist natürlich auch ein Stück weit ein Glück, wenn einem das dann gelingt. Und ich muss sagen, ich sage auch immer, wenn Frauen fragen, ja, warum konntet ihr das denn und die kann das nicht und die macht das dann irgendwie anders oder ist dann irgendwie vollkommen daran zerbrochen, dann sage ich immer, man muss auch ein Stück dankbar sein, dass es einem gelungen ist. Denn manchmal kann man kann zwar sagen, ja, Können, Resilienz, aber manchmal ist es auch einfach ein Stück weit schieres Glück, dass man nicht untergegangen ist.
Ich habe ganz viele Nachfragen im Kopf.
Ich auch.
Eine, nochmal Bezug nehmend auf Rita Süssmuth, Zitat, ich bin ich, ihr Kern, wie würden Sie den beschreiben?
Also, mein Kern ist, die Liebe zum Leben. Also ich habe eine ungeheure Liebe zum Leben. Also ich bin unglaublich fasziniert davon, dass ich überhaupt lebe. Denn wenn man mal überlegt, also jetzt, ich war auch eine, also ich bin, also Biologie, Physik, Chemie waren immer Fächer, die ich liebte. In Mathematik war ich eine Niete. Aber mich hat ungeheuer fasziniert, dass ich überhaupt da bin. Also wenn man mal guckt, was in der Menschengeschichte passiert ist, wie viel Gewalt und Kriege und Bewegung und dann diese ganze lange Genealogie. Bis mein Vater ist aus dem Krieg zurückgekommen. Der war 23 Jahre älter als meine Mutter. Dass die sich begegneten, dass die sich verliebten und dass dann ausgerechnet ich dabei zum Beispiel rausgekommen bin. Ich finde, egal was einem passiert, dass man lebt, ist so ein ungeheuer großes Glück. Wenn man nicht gerade in einem Land geboren wird, wo man dann von Kindsbeinen an gequält, misshandelt und so irgendwo eigentlich ein Leidenskind, ein Leidensmann, eine Leidensfrau ist, ja. Aber gerade deshalb, weil ich finde, dass es so ein ungeheures Glück ist, bin ich auch so begeistert davon, dass ich in einem Land lebe, wo ich tatsächlich handlungs- und wirkmächtig sein kann und wo ich, wenn ich das, was meine Farbe ist, mein kleines Leuchtfeuer, dann einsetzen kann, damit was Großes, Leuchtendes passiert. Und eine Demokratie muss jeden Tag neu geschaffen werden. Und, also das war auch das Faszinierende an meinem Beruf auf einer Intensivstation. Wenn Sie es richtig machen, wenn Sie es können, wenn Sie es gelernt, studiert haben und also sich keinen schlanken Fuß machen, sondern jeden Tag auch die Knochen hinhalten und mit Empathie dabei sind. Sie können, also wenn Sie eine Person, die auf der Intensivstation gelandet ist, reanimiert, der es ganz schlecht geht. Und ich habe ja auch lange Jahre Nachtschicht gemacht wegen meiner Kinder. Ne? 10 Nächte im Monat, anders ging keine qualifizierte Teilzeit. Die Patientinnen und Patienten wurden morgens gewaschen. Und wenn man die dann wirklich wenn man denen ein frisches Bett gemacht hatte, sie frisch, schön gewaschen. Und ich habe es auch immer sehr geliebt, sie dann auch wirklich mit Franzbranntwein oder mit Creme, mit anderem dann nochmal zu erfrischen. Und die Leute waren wie neu geboren, obwohl sie noch schwer krank waren. Sie waren wie durch ein Wunder, auf einmal ruhig. Es ging ihnen dann gut und Also man kann tatsächlich mit qualifizierten Berühren und Helfen Menschen aus ihrem Leid heben und ein Stück weit wieder zusammensetzen. Das ist großartig und das bewegt mich, das ist immer so mein Ansatz gewesen in dem, was ich gemacht habe, wenngleich man natürlich auch sehr an seine Schranken gerät, sehr. Ich natürlich auch und das ist für mich das Schlimmste, wenn man trotz allem, was man versucht, ja, einfach seine Schranken aufgezeigt kriegt, wenn man scheitert, da wo man unbedingt auch nicht scheitern möchte. Und dann muss man sich nochmal eine extra Portion Mut holen, woher auch immer, damit man sagt, ja, also das ist eben auch Leben.
Das Beispiel, was Sie gerade so genannt haben mit den Patienten auf der Intensivstation und wie Sie das angehen mit Fürsorge, mit Empathie, hat bei mir so ein Bild aus dem Film hervorgerufen oder eine Szene oder ein Archivmaterial aus dem Film, dass vielleicht viel davon auch ein bisschen im größeren Umfeld, Sie stehen da im Bundestag, ne, und sprechen in den Bundestag rein, also auf einer anderen Ebene ist als am Krankenbett eines Intensivpatienten. Und das ist die Geschichte zu der Ausstellung der Wehrmacht in München, wo Sie, Sie können die Geschichte, ich lade Sie ein, die Geschichte natürlich selbst zu erzählen, aber was mich da so berührt hat, ist, dass nicht nur der Inhalt von dem, was Sie sagen, sondern dass da auch eine Chance ist, Sie beim Denken und Fühlen und Spüren zu beobachten. Also es ist keine Rede, die Sie abgelesen haben, das sieht man in dem Ausschnitt, sondern man sieht Sie aus dem Kern heraus etwas kommunizieren, was oder vermitteln, was Ihnen total wichtig ist. Aber es ist noch nicht fertig artikuliert. Und man sieht im Laufe des Ausschnitts, wie sie das tun. Also man sieht ihnen beim Denken zu und sie haben die volle Aufmerksamkeit. Und ich finde, das ist so in der heutigen Zeit so ein unübliches Bild, zuzulassen, dass jemand noch nicht fertig gedacht hat oder eine polierte Kurzversion davon hat, die vielleicht simpel zu verstehen ist. Können Sie uns da in diesem Moment mal zurückbringen?
Also zuerst will ich sagen, ich glaube, das war nie irgendwie en vogue, weil sie natürlich sich selbst auch ein Stück weit ausstellen. Also man wirft die Panzerung ab, man lässt zu, sieht den anderen in die Persönlichkeit, in den Kern, man lässt aber auch zu, dass die anderen in einen hineinschauen. Das ist ein sehr verletzlicher Moment. Und das wollen die meisten nicht und es wird auch oft nicht geschätzt. Und viele Leute huschen dann schnell weiter. Das ist dann der Moment der Rührung oder wo man dann weint. Also da haben ja auch viele Kollegen geweint, tatsächlich im Parlament und Kolleginnen, auch, aber auch viele Kollegen, gerade viele Kollegen. Und dann schnell den Vorhang wieder runter, man möchte nicht. Also, da hilft mir wieder die Biologie, die Hummer, die häuten sich ja immer. Und wenn dann die Zeit kommt, dass sie größer sind, dann werfen die den Panzer ab, aber dann sind die vollkommen verletzlich. Mhm. Also, da müssen die sich auch gut verstecken, damit sie nicht gefressen werden, ganz schnell, schneller als sonst. Und ich glaube, das war immer so und ist bis heute so, dass das eher wenig geschätzt wird, weil auch alle solche Angst davor haben. Zum anderen, dass da auch ein sehr großer Mut dazu gehört, das zu tun. Ich rate auch keinem und keiner, das einfach so zu jedem Anlass zu machen. Es müssen rare Momente sein und es muss auch wirklich ein Rahmen da sein, wo sie selber für sich das Gefühl haben, ich kann mir das jetzt auch erlauben. Ich werde jetzt nicht gefressen, beziehungsweise selbst wenn da Leute wären, die einen fressen könnten, sie können es aber nicht, weil der Rahmen sicher ist. Und da muss man sagen, die Geschäftsordnung und die Präsidentin, der Präsident, der sich auch durchsetzen kann, wenn da irgendwie jetzt Tumulte oder was passieren, das ist ein Rahmen, wo sie, wenn sie es denn für notwendig erachten, es sich trauen können. Das so zum Stilmittel, wenn man es denn nutzen will. Das war von mir keine gesetzte Rede. Ich hatte keinen Redebeitrag im Rahmen der Debatte. Ich habe die Geschäftsordnung genutzt, wo man sich zu einer Kurzintervention melden kann, wenn es einen wirklich reißt und wo der Präsidentin oder der Präsident im Stuhl entscheiden kann, ob er Ihnen diese Kurzintervention gestattet. Mhm. Gut. Diese Wehrmachtsdebatte hat ja auch etwas mit meinem eigenen persönlichen politischen, aber auch persönlichen Leben zu tun gehabt. Und was es dann eben gesamtgesellschaftlich interessant machte, war, dass ich das teilte mit Millionen und Abermillionen mit der ganzen Nachkriegsgeneration. Keine einzige Familie, das war ja gerade mal 38, 39 Jahre nach Ende des Weltkriegs, als diese Wehrmachtsdebatte war.
Zu Anfang 1984, ne? Anfang das war, 80er, ja.
Das war 97. Ach, 97, ach nee, das sorry. Stimmt, das war schon länger, das waren 40 Jahre, 97 war das. Aber immerhin, die Zeit ist dann, das ist fast so lange her, wie wir jetzt schon wieder haben. Also da gab es noch ganz viele Menschen, die das alle erlebt hatten, eigentlich jede Familie.
Und die das nicht ausgesprochen
hatten. Das habe ich auch empfohlen, es war eine Bleidecke, man konnte es nicht. Mhm. Und ich habe ja selber hinterher noch ein großes Stolperstein-Projekt und eine Initiative Erinnern gegründet in meiner Stadt, die zweitgrößte jüdische Gemeinde bei uns in der Region nach Aachen hatte. Und wir hatten das Glück, noch 4 Überlebende in unsere Stadt einzuladen. Und was irgendwo ja bizarr und schlimm ist, also die Täterfamilien, die Kinder der Täterfamilien teilten das mit den Kindern der Opferfamilien. Die berichteten exakt dasselbe, diese Bleidecke des Schweigens. Und das macht ja Verheerendes mit einem. Und mir ist dann auch teilweise gesagt worden, wie kann man denn so reden in Bezug auf die Täterfamilien? Will man sich denn da nicht, setzt man sich denn damit nicht über das Leid der Opfer hinweg? Das habe ich nicht so gesehen, weil man muss sich auch die Mechanismen angucken, wie es dazu kommen kann, dass also ein ganzes Volk zu einem Tätervolk wird, gemacht wird, wo der Umkipppunkt ist und was dann passiert. Und diese Männer, die da alle körperlich, teilweise eben nicht körperlich, aber an der Seele verheert nach Hause gekommen sind von dem, was sie getan haben, was sie teilweise wollten oder auch mussten, das hat natürlich sich fortgepflanzt in die Familien rein. Und ich habe das dann selber erlebt, was das dann bedeuten kann in meiner Familie. Und mir ging es da gar nicht darum, was ich selber, meine eigene persönliche Sache war da nicht so wichtig, aber Herr Dregger steht auf und klassifiziert diese Ausstellung, die ich hervorragend fand, weil die nämlich genau das thematisierte. Benennt das als Schande, als Sprengstoff für das deutsche Nationalbewusstsein, für die deutsche Demokratie. Und das hat mich wirklich, ich habe da gesessen, habe überlegt, machst du das jetzt, machst du das nicht? Und ich habe gedacht, das muss jetzt sein. Und dann habe ich mich gemeldet, weil das nämlich einfach nicht stimmt. Und ich glaube, dass das dann eben auch in dem Parlament so eine Wucht entfaltet hat. Das hat damit zu tun, dass Herr Remzauer mit seiner Ausstellung über dieses Instrument der Ausstellung, die ja sehr mutig war und sehr genau in der Anamnese, schonungslos, die Gesellschaft damit konfrontierte, was denn die Wehrmacht gewesen ist, was sie getan hat, die ja immer noch so aus der Aufarbeitung des Nationalsozialismus bis dahin herausgefallen war. Und ich habe dem entgegengesetzt oder ich habe dem hinzugefügt, was die Weggründe der vielen Millionen Einzelnen sind, die das richtig finden. Und dass es mitnichten schändlich ist, sondern notwendig. Und ich glaube, Was das ganz Besondere war, dass Herr Dregger das annehmen konnte. Also ich meine, mir ging es auch gar nicht drum, ihn jetzt sozusagen in die schwarze Kiste zu tun und jetzt diejenigen, die diese Wehrmachtsausstellung notwendig, großartig und wichtig fanden, so als die weiße Fraktion der Jedi-Ritter jetzt darzustellen. Mir ging es darum, was aufzubrechen, was betoniert war und was auch in Herrn Dregger ja zu deformiert hatte. Natürlich hat das ihn deformiert. Und ich glaube, das war der Unterschied, wenn ich mir so andere angucke, wie, ja gut, wir hatten ja dann auch noch viele andere Abgeordnete da im Parlament, ne, die ja auf ganz hohem Ross reitend so die alte Ideologie verteidigten. Er hat dann ja hinterher auch noch mal selber sich gemeldet und hat auch noch mal das Wort als Kurzintervention bekommen, hat gesagt, ja, also dann wolle er noch mal darüber nachdenken. Und das war die Funktion auch der Wehrmachtsausstellung und dieser Debatte und der Kurzintervention. Und das ist auch, glaube ich, wenn man immer sagt, das Plenum ist wirkmächtig, wenn das gesprochene Wort, also nicht nur abgelesen, aufgeschrieben, runtergebetet, weil ich das mal machen muss, weil ich jetzt das Ergebnis von 3 Jahren Ausschussarbeit, solche Reden habe ich natürlich auch halten müssen, ne? Also zum Weingesetz oder sonst was, sondern dann ist das Plenum, egal ob das jetzt im Stadtrat ist, im Landtag oder im Europaparlament, im Bundestag, dann ist das wirklich das Forum der Menschen, der Bevölkerung, wo man sich über etwas verständigt, was bis dahin, wie Sie selber gesagt haben, noch so im Diffusen ist, noch nicht zu Ende gedacht und gefühlt, wo dann da etwas zusammenwachsen kann, wo ein neues Ganzes sich kristallisieren kann und wo man es dann auch anschauen kann und bearbeiten kann.
Haben Sie das Gefühl, dass jetzt im Bundestag überhaupt dieser Raum besteht für solche unausgesprochenen oder nicht zu Ende gedachten Gedanken? Oder hat sich die Umgebung so komplett verändert, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist?
Der Raum besteht immer. Sie müssen sich den nehmen. Der steht Ihnen als Abgeordnetem oder Abgeordneter auch zu. Also ich sag mal, das eine ist, dass Sie die Geschäftsordnung kennen. Ich bin eine große Liebhaberin von Ordnungsgefügen, die einen sinnvollen Rahmen setzen. Ja, dass man da nicht irgendwo immer die Zivilisation dann neu erfinden muss, sondern wo Zivilisation, Mitbestimmung mitgegossen haben an der Form. Ich bin eine große Liebhaberin von solchen Formen. Und ich meine, es kommt Ihnen vielleicht lächerlich vor, ich war eine begeisterte Benutzerin der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Und die bekommt jeder Abgeordnete, Mann oder Frau, mit Eintritt im Deutschen Bundestag, man sollte sie lesen. Also ich sag mal, ein Stück weit, wenn Sie auch sagten, ja, Krankenschwester, auf der Intensivstation, da geht es ja nur wirklich, wenn sie da irgendwie ihre Geschäftsordnung, ihre Maschinen, die Anamnese, die Behandlung nicht kennen, dann kann es Menschen das Leben kosten. Und man darf auch nicht Politik spielen. Man muss, und auch nicht nur darstellen, man muss Politik ernsthaft als Beruf betreiben. Man muss den Rahmen sich zu eigen machen. Und man muss die Instrumente nutzen. Und ich meine, man kann sich schützen, man muss sich schützen. Also ich auf Intensivstationen, ich musste ja auch gucken mit Schutzkleidung und allem, dass ich mir nicht irgendwelche Erkrankungen einfange oder so und mich impfen lassen, dass ich keine Hepatitis kriege oder so. Natürlich muss man sich auch schützen, dass man da im Parlament nicht von den konkurrierenden Parteien oder im eigenen Apparat in Stücke zerrissen wird. Aber man muss sich dann letzten Endes auch was trauen, zu seinem eigenen Kern stehen und sich das herausnehmen, das zu tun, was man fachlich, politisch und persönlich richtig findet. Und wenn man das nicht macht, ist man meiner Meinung nach eigentlich da fehl am Platze. Also genauso, wie man so jemand schlecht auf einer Intensivstation brauchen kann. Und das ist das eigentliche Problem. Dass unsere Parlamente eben nicht das Abbild der ganzen Bandbreite der Erfahrungen aus der Bevölkerung sind, sondern es sich immer enger fokussiert. Und das hat ja noch mal zugenommen, ne? Also ich kannte, habe ja noch das Glück gehabt, so Norbert Blüm zu kennen, der ja als Werkzeugmacher angefangen hat oder andere, ne? Aber das wird immer weniger. Ich beobachte eigentlich so einen Trend, dass sehr intelligente, engagierte junge Leute mit 16 sagen, ich gehe jetzt in eine Jugendorganisation und dann schon Kofferträger von irgendwelchen hochmögenden Leuten oder auch vom Abgeordneten werden. Dann studieren die Politik oder irgendwas und dann machen sie ihre Praktika da. In der Jugendorganisation kommen sie nach vorne und dann dann werden sie Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eines Abgeordneten und dann schließlich kandidieren sie dann nicht auf dem Feld, wo der Abgeordnete ist. Man will ihm ja keine Konkurrenz machen, aber wenn ich bei einem Bundestagsabgeordneten arbeite, kandidiere ich für den Landtag oder umgekehrt. Und so perpetuiert sich sowas Abgeschliffenes. Und es schleift sich immer mehr ab. Und das ist zu wenig. Also wir brauchen wirklich auch viel, das war ja auch der Hintergrund von unseren Vorstellungen Basisdemokratie oder Rotation, dass wir gesagt haben, Bürger und Bürgerinnen aus allen Professionen, egal ob jetzt Taxifahrer, Krankenschwester, Anwalt, Wirtschaftsboss, die müssen auf Zeit auch mitgestalten, die Bevölkerung vertreten und wenn sie dann mit der ganzen Erfahrung wieder zurückgehen in die Gesellschaft, mit dem, was sie gelernt haben, das Wurzelwerk speisen und unterstützen, also Zivilgesellschaft. Und da muss man wirklich parteiübergreifend neue Wege finden, um das zu ermöglichen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, wo Sie ja auch hier immer Frauen ans Wort kommen lassen, ist, dass man die Best-Practice-Beispiele aus Skandinavien, man weiß es, aber man muss wirklich eigentlich, das ist meine feste Überzeugung, so eine Kampagne starten, wo man Männer und Frauen aus skandinavischen Ländern einlädt, Familien, Männer, Mütter und Väter, Wirtschaftsleute, Politikerinnen, Politiker, die hier im Austausch mit den Menschen erzählen, wie sie das machen, wie es geht. Denn hier wird ja immer noch gesagt, also wenn wir hier irgendwie den Arbeitstag begrenzen, wenn wir da nicht mehr bis in die Nacht hinein Sitzungen machen, dann können wir so ein hochtechnisiertes Land nicht mehr effizient politisch, wirtschaftlich, innovativ steuern. Die Skandinavierinnen und Skandinavier beweisen, dass es Quatsch ist. Und es ist für mich immer schon sehr interessant, dass das zwar immer gesagt wird, ja, im Nebensatz, aber es wird nicht wirklich dargestellt und man hat viel zu wenig Gelegenheit dann auch hier bei uns hier in der Expertise dann breit einzutreten. Das ist absolut notwendig, das müssen wir unbedingt machen. Also denk mir, da können wir uns wir sind Europa, da können wir wirklich auf uns auch gegenseitig weiterbringen. Wer das Pendel, was in die andere Richtung ausschlägt, schlägt ja weit aus, wenn man sich jetzt Polen und Ungarn anguckt. Katastrophal, wo eben, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es überhaupt nicht begreifen, also jetzt hier die alten westeuropäischen Demokratien und auch das Europaparlament im Grunde genommen da auch noch mit den europäischen Fördermitteln das unterstützen.
Und Schritte zurückgehen.
Und den Kampf der Millionen Menschen, die ja ihre Freiheit erkämpft haben und die jetzt wirklich das nicht wollen, denen in den Rücken fällt. Das kann man nicht glauben.
Wir machen eine kurze Pause, um euch einen neuen Supporter des Role Models Podcasts vorzustellen und gleichzeitig einen Podcast-Tipp zu teilen. Der Podcast heißt Bewusst gemacht und hier dreht sich alles um bewussten Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Produziert wird der Bewusst gemacht Podcast von Manufaktum, dem Unternehmen, das seit mehr als 30 Jahren für einen Gegenentwurf zur Wegwerfmentalität steht. Bei Manufaktum findet ihr hochwertige Produkte, die es zu behalten und pflegen lohnt, die reparierbar sind und langlebig und funktional sind. Im Bewusstgemacht-Podcast spricht Theresa Frigger alle zwei Wochen mit Kolleginnen, HerstellerInnen und ExpertInnen über die wichtigen Fragen zu Themen wie Nachhaltigkeit, verantwortungsvollen Konsum und eine faire, ressourcenschonende Lebensweise. Ich habe mir aus der ersten Staffel die Folge angehört, in der es um nachhaltiges Konsumieren geht und wie das eigentlich geht. Ich fand die Folge höchst spannend und freue mich deshalb besonders auf die zweite Staffel von Bewusst gemacht, in der es vor allem darum geht, gewohnte Routinen zu hinterfragen, zum Nachdenken anzuregen und kleine Veränderungen im Alltag zu machen. Für mich persönlich ist ein Ausflug von Ost nach West-Berlin zum Manufaktum immer ein besonderes Highlight und jetzt gibt's mit dem Bewusst gemacht Podcast auch einen Ausflug für die Ohren. Die zweite Staffel von Bewusst gemacht findet ihr ab sofort auf Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen. Mehr Infos und den Link zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes. Herzlichen Dank von Isa und von mir an Manufaktum und den Bewusst gemacht Podcast für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Christa Nichols.
Sie haben ja schon einen Trend ein bisschen beschrieben, der Trend zur Abgeschliffenheit, ein bisschen der schwierig ist oder den Sie als schwierig beobachten. Jetzt den Trend, den wir in Polen, Ungarn beobachten. Und es gibt noch einen dritten Trend, der beunruhigend ist, ist der Rückgang der Anteil der Frauen im Bundestag aktuell. Also mit Hoffnung natürlich, dass sich in den einigen Wochen das nochmal verändert. Aber das müssen wir nochmal beobachten. Aber wie beobachten Sie diesen Trend? Und vielleicht gekoppelt daran, auch mit Ihrer eigenen Erfahrung, was wünschen Sie sich, welchen Appell rufen Sie, also welche Hebel kann man da nochmal verändern?
Ohne Quote geht gar nichts. Wir brauchen dringend die Quote überall und ich bin auch wirklich sehr froh, dass der Deutsche Frauenrat höchste Zeit für Parität diese Kampagne in Gang gesetzt hat und die muss breit aufgegriffen werden. Und ich sag mal, auch von engagierten, modernen, jungen Männern. Denn letzten Endes, Parität dient ja Männern und Frauen. Es ist ja nicht so, als wenn Frauen auf einmal jetzt das Pendel oder die Wirklichkeit umdrehen wollen und wollen jetzt einen Amazonenstaat aufbauen, ja, und die Männer an die Wand drängen. Das ist ja vollkommener Unsinn. Es dient beiden, wenn Parität wirklich da ist, wenn Männer und Frauen gleichberechtigt miteinander arbeiten können. Wir brauchen die Quote, wir brauchen ein Paritätsgesetz. Und es sind ja nun Bemühungen im Gange, da was zu ändern. Es hat ja auch 2019 im Bundestag ein überfraktionelles, abgesehen von der AfD, die da nicht dabei ist natürlich, einen Zusammenschluss von Frauen gegeben, die sich dafür eingesetzt haben, eine Kommission aus Politikerinnen und gesellschaftlichen Akteurinnen zu berufen, die dann Vorschläge macht, vor allen Dingen auch zum Wahlrecht, zum Parteienfinanzierungsgesetz, auch zu Sanktionen, wenn also hier nicht entsprechend Artikel 3 Absatz 2 die Gleichberechtigung dann auch vorangetrieben wird, die dann eingreifen. Und das ist, soweit ich das eben von den Kollegen gehört habe, auch relativ weit gekommen. Aber dann 2020 wurden die Kolleginnen der regierenden Fraktionen ein Stück weit zurückgepfiffen, weil man das eben jetzt nicht wollte. Ich meine, auch die ganze Wahlrechtsreform ist ja krachend an die Wand gefahren. Und ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt einen Bundestag kriegen, der dann auf einmal 800 oder noch mehr Abgeordnete hat, dass die Bevölkerung oder die Menschen vollkommen entsetzt sind, weil man es nicht wollte, aus persönlichem Parteiegoismus wegen der Wahlkreiszuschnitte. Da hätte man ohne weiteres vernünftige Lösungen, und die lagen ja auch alle im Parlament vor, haben können. Da ist allerdings auch die Paritätsfrage dran gescheitert. Und ich kann nur plädieren, dass der Deutsche Frauenrat, die Frauenverbände, aber wie gesagt auch engagierte Männer jetzt hier wirklich noch in der Interimszeit, jetzt vor den Wahlen und dann in der Zeit, bis die neue Regierung kommt, das Eisen zu schmieden und sofort mit Vorschlägen zu kommen und die auch durchzukämpfen. Und viele sagen ja, ach, da kommen wir nicht weiter. Das stimmt nicht, es ist nicht meine Erfahrung. Wir haben doch, also eines der größten, glücklichsten Momente für mich war das Aufkommen von Fridays for Future. Ich sag mal, das ist ja auch nicht leicht für diese junge Generation. Wir hatten damals in den 70er Jahren, wir wussten, wenn wir jetzt studieren wollen, dann kriegen wir BAföG, was wir nicht zurückzahlen müssen. Uns stand wirklich alles offen. Also man brauchte auch viele Menschen in der Arbeit. Die Arbeit war auch noch nicht so fragmentiert, wie sie heute ist. Und es ist ja im Augenblick auch ein großer industrielle Revolution im Gange. Also die jungen Leute haben es sehr, glaube ich, sehr doch ein Stück weit viel schwerer als wir in den 70ern irgendwo ihren Platz zu finden, dass die sich dann noch mal ausgehend von einer körperlich kleinen jungen Frau, die ja dann auch hier massiv verhöhnt worden ist von politischen Größen. Also aber Frau kennt das ja, ne? Die da so als Kristallisationspunkt wie ein Enzym gewirkt hat, unglaublich viele junge Menschen zu begeistern und auf die Straße zu bringen. Es heißt, es kommt auf jeden und jede an und sie können was in Bewegung setzen. Dass die Grünen jetzt von 8% immerhin noch verdoppelt dastehen mit 18%, das ist nur dem gigantischen Vertrauensvorschuss dieser Bewegung zu verdanken, die sagt, ja, wir sehen, dass hier die richtige Anamnese ist, die richtigen Instrumente, und wir vertrauen euch jetzt unsere Power an und bringen uns selber ein und erwarten, dass ihr es jetzt auch das Eisen schmiedet, egal ob ihr jetzt in der Opposition oder in der Regierung seid. Und es wird sicher so sein, also auch die Grünen werden daran gemessen werden, wie authentisch, aufrichtig, nachprüfbar engagiert sie es machen, egal ob in der Opposition oder in der Regierung. Und wenn sie es denn nicht machen, wenn der kleine Machterhalt dann vielleicht subkutan eine größere Rolle spielen sollte, dann werden, das ist auch was Neues, was ich aber gut finde, dann werden neue aufkommende Parteien wie Volt oder andere, die werden das Panier dann den Staffelstab übernehmen und weitertragen. Die Demokratie bietet viele Möglichkeiten, ist im Augenblick in einem großen kreativen Wandel. Dazu gehören auch die Bürgerplanungsräte. Die gab es, also Zukunftsforscher in den 70er, 80er Jahren haben das ja auch schon vorgestellt. Der Robert Jung kommt ja auch in dem Film vor. Der hat das Instrument damals schon entwickelt. Es wollte kein Mensch was davon wissen. Mittlerweile sind es sogar CDU-Bürgermeister wie Neuss oder anderswo, die Instrumente einsetzen. Aber es ist immer noch so ein, so ein Inseldasein, ganz kleinzellulär irgendwo. Das muss wirklich als etabliertes Instrument mit in das politische Gefüge, in die Geschäftsordnung der Republik aufgenommen werden, dass Bürgerinnen und Bürger auch mitentscheiden, mitplanen können, wenn sie keine Lust auf diese Ochsentour haben in den Parteien.
Es fühlt sich ja, Sie haben es an mehreren Stellen angesprochen, diese Wahl fühlt sich ja wirklich an wie eine Wahl für die Zukunft, die Weichen stellt für ganz viele Themen, sowohl für die Klimakrisen, Thematik, als auch für die Thematik rund um Gleichberechtigung, Parität, ne, das ist der Weg zur Parität, aber die Frage ist immer, wo steht man denn auf diesem Weg? Also, wie weit davon entfernt sind wir? David hat es angesprochen, es ist eigentlich, der Trend ist rückläufig, die Zahlen im Bundestag, in den Landtagen sind eher rückläufig, obwohl auch außen jetzt außer parlamentarisch oder durch viele Aktivistinnen vorangetrieben, sehr viel passiert. Wie viel Spielraum haben wir da gerade?
Ah, viel. Also ich sag mal, in dem Film sind ja auch großartige Frauen der FDP dargestellt. Also ich habe sehr viel mit Hildegard Hamm-Brücher zusammen gemacht, also was überhaupt gar nicht mehr im Bewusstsein da ist, aber es hat fortgewirkt. In den 80ern haben wir also auch fraktionsübergreifend schon versucht, eine Parlamentsreform hinzukriegen. Genau in dem Sinne. Das konnte man ja
das
damals...
Das Netzwerk zu schaffen.
Ja, oder eben auch neue Instrumente im Parlament, in der Geschäftsordnung zu verankern. Und wir sind auch jetzt, ich habe den Film ja jetzt auch schon mehrmals gesehen, weil ich ja jetzt dann auch eingeladen bin, jetzt öfter zu Podiumsdiskussionen. Mir fiel noch Frau Schmalz-Jakobsen ein und noch so viele andere großartige Frauen, mit denen man auch parteiübergreifend zusammengearbeitet hat. Nicht nur in Frauenfragen mit Frau Schmalz-Jakobsen. Ich war damals 4 Jahre Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages, wo die Flüchtlingsproblematik in den 90ern nach den jugoslawischen Kriegen eine große Rolle gespielt hat, wo Leute, die hier gut integriert waren, abgeschoben wurden, wo wir wirklich eng zusammengearbeitet haben. So viele großartige Frauen. Und jetzt fällt mir noch Frau Strack-Zimmermann ein, die ich kenne sie gar nicht persönlich, aber wo ich immer denke, die hält da wirklich, lässt sich nicht irgendwie unterbuttern und nicht beiseite schieben. Und aber wenn man die Listen mal anguckt, also da ist die FDP auf dem Weg, eine Männerpartei zu werden. Das kann nicht sein. Also was ist da schiefgelaufen? Mhm. Und also ich ermunter immer die Bürgerinnen und Bürger, wirklich mindestens einmal in 4 Jahren in der Legislaturperiode in die Wahlkreisbüros der Abgeordneten zu marschieren, in dem Fall also auch des FDP oder der, ja meistens ist es ja ein Mann, und dann mal zu sagen, auch in der Frage, wie sieht denn eure Liste jetzt mal gerade aus, wie viele Frauen habt ihr denn? Dann sagen die immer, ja, wir haben ja so wenig Mitglieder. Ja, wieso? Ihr könntet die auch fördern, und das ist total wichtig. Und meine Erfahrung ist eben auch selber aus meiner Zeit als Abgeordnete, ich war ja nicht direkt gewählt, aber ich hatte ein Wahlkreisbüro, haben alle, wenn da 50 Leute aufgelaufen sind, und das macht schon Eindruck. Und der zweite Punkt ist, wir haben ja die Wahlomaten, also wo jetzt irgendwie unter ganz verschiedenen Themen die Parteien bewertet werden. Das ist, das Programm ist das eine, aber die leibhaftige Existenz der Partei ist das andere. Mhm. Also ich kann immer nur sagen, meine Erfahrung ist, das, was eine Organisation, eine Körperschaft als Daseinszweck verkündet, können sie immer daran messen, also wie ernst sie das meint, wie sie sich selbst in ihrer eigenen Verfasstheit darstellt. Also, wenn eine Partei, die FDP ist ja auch eine Freiheitspartei, dann immer wieder die Gleichberechtigung und alles hochloben lässt, zu Recht, und man sieht, da sind überhaupt keine Frauen mehr, dann versagen die da. Es ist einfach so. Und also ich bin, weiß Gott, weit davon entfernt, die Grünen jetzt irgendwo zu idealisieren. Wir sind, wir haben auch viele Brüche und auch blinde Flecken. Aber bei uns ist die Quotierung durchgesetzt. Bei uns sind 50% der Ämter und Mandate für Frauen. Und das macht Politik nachgewiesenermaßen anders. Genau wie das auch in den skandinavischen Ländern ist, wo das Hardcore-Thema, die Wirtschaft, vereinbar ist mit Privat- und Familienleben. Das macht, dass sehr viele Frauen dann auch in Leitungspositionen kommen. Das macht nachweisbar auch Gesellschaft für Männer und Frauen anders. Und daran muss man messen. Und vielleicht noch zu unserer Gründungszeit. Wir haben damals die Dinge, die wir politisch forderten, auch versucht im eigenen in der eigenen Partei durchzusetzen. Also wir haben
das Inhaltliche sozusagen, genau, auf das Personelle, also eigentlich
ganz
übertragen.
Klar, wir haben ganz, ja, klar gesagt, wenn wir wollen, dass auch Frauen hier im Parlament, dann brauchen wir einen Bundestagskindergarten. Ja? Und dann Spott und Hohn, was hat das denn damit zu tun? Also bitte, wenn sie noch Kinder zu betreuen haben, sollen sie doch bitte wegbleiben. Es war ja auch das Bild in den Parteien, dass gerade auch in der CDU großartige Frauen, aber in der Regel erst, wenn überhaupt, die Chance hatten, wenn ihre Kinder erwachsen waren, ne? Wenn sie das Kapitel dann abgearbeitet hatten als Frau. Wir haben dann mit Fraktionsmitteln selber einen Bundestagskindergarten für unsere Fraktion gegründet, und für unsere Mitarbeitenden, die Abgeordneten durften das nicht machen, dann ihre Kinder nicht reingeben, weil das irgendwie getrennt sein muss, ja. Aber er war da, es wurde da ordentlich gekocht, das war uns auch wichtig, dass die Kinder nicht eine Pampe da essen mussten, sondern dass sie ein gescheites Essen kriegten. Und es wurde erst gekübelt, als es da war und unsere Mitarbeitenden da ihre Kinder hinbringen konnten. Das hat Panzer aufgebrochen. Natürlich haben die Frauen in den anderen Fraktionen, gerade auch in der CDU, die ja immer das hohe Lied der Familie gesungen hat, da wurde gesagt, warum geht das bei den Grünen und wir machen es nicht? Ne? Und interessant ist, dass Rita Süssmuth als Bundestagspräsidentin, das ist das kleine blaue Haus, sie hat dann nicht nur diese gläserne Kuppel gegen viele Widerstände durchgekämpft, die ist ja auch, hat ja auch architektonisch die Gestalt des Parlaments maßgeblich geprägt gegen viele Widerstände. Daneben ist ein wunderbarer, himmelblauer Betriebskindergarten. Und daran, das müssen Sie sich immer angucken. Oder auch, was wurde unsere Abgeordnete Hallo Seibold verhöhnt? Hallo Fleischlos, die ganz klar sagte, wir müssen hier in dem Bundestag auch ein vegetarisches Gericht haben, damit diejenigen, die eben, die Leute, die Fleisch essen wollen, sollen das, aber die eben auch vegetarisch, die müssen auch die Möglichkeit haben. Es muss ein Salatbuffet her. Das hat doch nichts mit Politik zu tun, wurde gehöhnt und gespottet. Aber natürlich, wie man sich ernährt, wie gesund oder anfällig Menschen sind, oder es hat ja auch ganz klar auch was mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben es durchgesetzt und heute ist das eigentlich vollkommen normal. Es gibt es überall. Also nochmal den Strich drunter gemacht, die Summe gezogen. Gucken Sie sich an, wie die Parteien das, was sie in ihren Programmen fordern, in ihrem eigenen Parteileben implementiert haben und leben. Und wenn es dann fehlt, können Sie sagen, vergessen wir es glatt, das ist nicht glaubwürdig. Ach, noch eine Sache. Es ist so, ich bin ja auch in der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Ich bin ja immer eine streitbare Katholikin und habe mich ja auch mit Mühe und Fleiß da immer prügeln lassen dann. Ne? Also, und in der Demokratie können wir was durchsetzen, wenn wir wollen. Wir in unserer katholischen Kirche ist es ja irgendwo, ich weiß ja nicht. Aber ich gehe zum Beispiel da nicht raus, weil ich nicht will, dass die katholische Kirche ein monolithischer Block von Patriarchen und fundamentalistisch gesonnenen Christen ist. Und das machen ganz viele andere auch so. Und die katholische Frauengemeinschaft organisiert jetzt auch für die Zukunft einige Matineen mit diesem Film. Und mir sagte jetzt ein in verantwortlicher Position tätiger Katholik, wenn ich das Buch von Thorsten Körner lese und den Film sehe, läuft da für mich immer ein Subtext aus unserer eigenen katholischen Kirche. Der läuft mit. Und das stimmt. Es stimmt. Wo auch der Satz gilt, das, was man verkündet, wenn man es in der eigenen Gestalt nicht lebendig macht, ist unglaubwürdig.
Wir haben jetzt mehrmals den Film angesprochen, in dem Sie Protagonistin sind. Wir haben so ein paar Geschichten oder Szenen aus dem Film oder Archivmaterial im Film benannt. Können Sie ein bisschen die Geschichte des Films erzählen aus Ihrer persönlichen Perspektive? Wie kam es zu dem Film und Ihrem Mitwirken?
Ja, das kann ich aus meiner persönlichen Perspektive erzählen. Thorsten Körner hat mich 2017 kontaktiert. Anne Borgmann, also auch eine der Frauen in dem Frauenvorstand, hatte gesagt, hatte ihm wohl geraten, er solle mit mir mal sprechen. Es würde ihm sicher wichtige Bilder, Hinweise geben. Und dann hat er mich angerufen und hat mir das dann vorgestellt. Aber ich war dann gerade auf dem Weg, auch meine vielen Ehrenämter und Aktivitäten ein Stück zurückzubauen und auch zu genießen, dass ich unsichtbar wurde, weil das für mich mehr Freiheit bedeutet. Und ich meine, man sollte ja auch wissen, dass, wenn man Glück hat, man irgendwie 80, 90 werden kann. Aber in unserem Alter, jetzt, ich bin 69, erlebe ich eben auch, dass von jetzt auf gleich dass man auch einfach sterben kann. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber man sollte es bedenken, um gut zu leben. Und da habe ich eben gerade, war ich dabei, so ein Stück so im Dorfteich wieder wegzutauchen, weil ich es wollte. Und dann ruft mich.
Dann mussten Sie schnell wieder auftauchen.
Ich musste nichts. Nichts so, musste ich. Okay. Und dann habe ich. Und dann ist das natürlich auch das Thema, was er schilderte, ist ja auch eins, was für eine Frau so eine Grenzlinie berührt. Also er hat eigentlich gewollt, dass man sich als Hummer dann seinen Panzer ablegt und dann vielleicht in dem Projekt auch ein bisschen was an anderer Substanz zulegt, aber dass man sich verletzlich macht. Und ich wusste nicht, also in dem Film wird ja auch gesagt, Journalisten sind eben auch Leute, die grenzüberschreitend sind, also die übergriffig sind und nur eine Story wollen. Ich kannte ihn ja nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich das will. Mhm. Bin da eher abgeneigt. Und dann hat er mir aber Arbeitsproben geschickt. Also ich schicke Ihnen Arbeitsproben, gucken Sie sich das doch bitte mal an. Und dann hat er mir den Film Die Unerwartete geschickt und sein Buch
über Angela Merkel.
Ja, ja, und dann sein Buch über die Biografie der Familie Brandt. Und letzten Endes muss ich sagen, die Biografie der Familie Brandt, die hat mich dann überzeugt, dass ich es wagen könnte. weil ich bin eine große Leserin, eine Liebhaberin von Büchern aller Genres und also auch von Biografien. Und ich habe selten erlebt, also dass also in einer Biografie es gelungen ist, die Verdienste eines Menschen, Willy Brandt, so genau herauszuarbeiten und auch die Brüche, ohne jetzt despektierlich, sensationsheischend, abwertend die Schattenwürfe der Persönlichkeit Willy Brandts darzustellen, aber auch nicht zuzukleistern. Und ich glaube, die Schattenwürfe hat er sehr kunstvoll gespiegelt, indem er die Familie auch zu Wort hat kommen lassen, die großartigen Seiten, aber auch die Schattenwürfe. Und das fand ich so genau, respektvoll, aber eben auch nicht beschönigend und eine ganz besondere Kunstform auch, dass ich gedacht habe, das ist ja eine tolle Art und Weise, Politik unter die Lupe zu nehmen und Persönlichkeiten. Da habe ich richtig auch Lust bekommen, daran mitzuwirken und habe gesagt, ich bin dabei. Und dann hat Thorsten Körner ja das, was er in dem Buch gemacht hat, auch in diesem Film. Also ich habe jedenfalls noch keinen Film in dieser Art gesehen. Ne? Also muss ich sagen, also ich habe natürlich Filme über Suffragetten gesehen, die dann eben Dokumentationen waren, wo die Bilder und dann ganz viele Kommentare. Oder man hat über Elisabeth Selbert einen Film mit Filmschauspielerinnen gesehen, großartig. Oder über den Kampf der Appenzeller Frauen zum Frauenwahlrecht, wo auch Originalaufnahmen reingeschnitten waren, aber ansonsten eben auch Schauspielerinnen dabei waren. Aber dass man jetzt hier historisches Material so im Bergwerk der Bilder ausgräbt und dann Protagonistinnen zu Wort kommen lässt und dass dann auch die Musik, die spielt ja eine ganz große Rolle, die Musik sozusagen als Fundament, was das Ganze mitträgt. Und ich habe auch großartige Kameraleute da kennengelernt. Also wo dann jede Position ausgeleuchtet wurde, erstmal mit Studentinnen und Studenten. Und ich sagte, warum machen sie das denn jetzt? Ne? Nein, es muss sitzen, es wird ein Kinofilm, der muss gut sein. Und Thorsten Körner, wenn er jetzt auf dem Podium sitzt, sagt ja immer, ja, ich habe die Frauen zu Wort kommen lassen. Aber natürlich ist das nur die halbe Wahrheit. Er hat ja nun auch sich da wirklich unglaublich reingekniet. Ich glaube, dass er auch viel erst erfahren hat, im Gespräch mit den Protagonistinnen, was er vorher auch selber nicht wusste. Aber er hat dann wirklich wie ein Bergmann so die Bergmannskluft angezogen, ist mit dem Förderkorb runter, also abgetaucht in das Archiv des WDR und überall und hat da wirklich gesucht, hat mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesucht, bis man das Material auch gefunden hat. Und dann hat er sich, glaube ich, auch in dem Prozess, es war eigentlich wie eine lange Kurzintervention, also wo er so das alles anhörte und die Bilder zusammensetzte, hat er sich ja auch Fragen überlegt. Also wenn wir dann da, wir haben ja nicht einfach da losgeredet, sondern er hat, einem so Wege und Straßen von Fragen eröffnet, die man dann selber als Protagonistin begutachtet hat und gesagt, nee, das finde ich jetzt so, passt das nicht, das würde ich mal so und so sehen. Oder man hat gesagt, ja, genau das ist es und hat das dann die Straße ausgeleuchtet. Und also dieser Film ist überhaupt nicht vorstellbar ohne den Regisseur, aber wahrscheinlich auch nicht ohne die Protagonistin, aber auch ohne diese ganzen großartigen Mitwirkenden, die man da kennengelernt hat. Also den Komponisten, die Cutterinnen, den Kameramann, die Kamerafrau, die Tontechniker, die Rechercheure und dass wir die jetzt auch kennenlernen konnten. Also als wir da in der Villa Hammerschmidt waren, waren die viele von denen ja da. Auch der Produzent, der ja auch ein großes Risiko gelaufen ist, ne? Der Hösch, der Leopold Hösch. Und für mich war das, die waren wirklich so ein bisschen der Leopold Hösch und ich weiß nicht, ob der Hermann auch, die waren irgendwie so, so still begeistert. Das kenne ich ja eigentlich gar nicht von Medienleuten. Die sind ja immer eher so mit dicken Muskeln, lauten Stimmen und forsch und so. da habe ich schon gedacht, also das wird ja irgendwie wirklich was. Und dann kam Corona dazwischen, wo ich dachte, ja mein Gott, also Dreisat ist auch mit im Boot und der ZDF ist ja auch toll, wenn man so einen Dokumentationsfilm im Fernsehen dann vielleicht nur zeigen kann. Wo aber die alle sagten, nee, dieser Film wirkt auch durch die Wucht der großen, es ist eigentlich, man begreift und erfasst es eigentlich nur ganz, wenn man es im Kino sieht. Mhm. Und ich habe den ja auch erst bei der Premiere gesehen, zum ersten Mal mit Angela Merkel, obwohl es dann ein Preview für die Mitwirkung gegeben hat, da war ich selber krank. Und das ist tatsächlich so. Also es ist irgendwie, das ist schon ein ganz besonderer Weg gewesen bis jetzt. Und was ich interessant finde, ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Film, wir hoffen ja, dass er viele Zuschauerinnen und Zuschauer findet, wobei das natürlich im Augenblick nicht leicht ist. Wir hatten so eine lange Karenz und jetzt kommen ja so unglaublich viele großartige Filme ins Kino. Und teilweise sind ja eben auch immer noch Beschränkungen, ne? Also, dass sie sitzen. Das ist natürlich eine wirklich großartige Konkurrenz, ne? Also das sind viele groß. Das ist schwierig. Ich wünsche dem Film viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber ich sehe eben auch, wie jetzt schon überall die Zivilgesellschaft sich den Film greift und damit arbeitet, sich selber spiegelt. Also der füttert und sponsert und nährt das Wurzelwerk der Demokratie wie wenig anderes, was man in letzter Zeit hatte.
Ja, ich will auf ein paar Sachen eingehen. Spiegel und Weiterbildung, weil das sind genau die zwei Dinge, die mir in den Sinn gekommen sind, nachdem ich den Film geschaut habe, ist, wow, krass, wie sehr ich was gelernt habe, wovon ich keine Ahnung hatte. Vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass ich in Belgien aufgewachsen bin und in den 80er, 90er, nicht das so nah verfolgt habe. Also ich habe was gelernt und aber auch als Mann gespiegelt bekommen, was es, also wie Männer waren. So, ne? Also ist auch was, es gibt diese Szenen, in denen Politikerinnen eine Rede halten, verhöhnt werden und ausgelacht und sexistisch angegriffen werden und angefeindet werden und sexistische Kommentare, diskriminierende Kommentare, chauvinistische, patriarchalische Kommentare etc. Und einfach gemerkt, wow, okay, das war so ausgesprochen damals, was mir wirklich nochmal auch den Spiegel auch nochmal der Männlichkeit oder Männer auch nochmal gezeigt hat, wie es damals war. Und ich habe mich geschämt teilweise für Dinge, die Männer sagen durften oder gesagt haben. So, und also für mich war es ein Lernobjekt, dieser Film, aber auch eine Konfrontation, finde ich. Und deswegen finde ich es auch schön, dass es ein Mann gemacht hat, der von sich selbst sagt, dass er gesagt hat, für mich war es eine Weiterbildung. Ne? Und dann halt auch sagt, dass der demokratische Chor ja nicht vollständig ist, wenn er nur männliche Stimmen hat.
Was ist Ihre Frage?
Ich habe keine Frage dazu. So. Nur so, ich wollte zurückspiegeln, was Sie auch sagten, dass weil Sie Spiegel genutzt haben und auch, weil es jetzt auch von der Zivilgesellschaft oder auch in weiterbildenden Institutionen auch genutzt wird und genommen wird. Deswegen gebe ich an Isa weiter, damit.
Aber vielleicht noch eine Anmerkung. Das ist natürlich die überwiegende Tendenz damals gewesen, aber natürlich gab es auch ganz andere Männer.
Ja.
Also Freimut Duwe zum Beispiel oder der Architekt, der dann auch in der Baukommission war und mit Rita von der SPD, mit Rita Süssmuth, die Glaskuppel, der sitzt auch, Sie sehen den in der Kurzintervention, da sitzt der da auch. Ich den Namen war gerade nicht präsent, aber ich könnte Ihnen ganz viele Männer nennen, die ein anderer Typ Mann waren. Oder ich habe das, es gab nicht so allzu viele davon in der CDU, aber die gab es natürlich auch da. Die haben nur nicht den Mund aufgemacht, wenn es da zur Sache ging. Und selbst der Herr Helmrich in seiner ganzen schwankenden Größe, wie Joschka Fischer sagte, der dann ans Podium kam, da wurde drüber gelacht, ja, also auch wie er dann auf irgendwie so eine völlig verfehlte Art irgendwie dann die Männer dann irgendwie nochmal so gerade rücken wollte. Aber der Herr Helmrich saß für die FDP im Rechtsausschuss, dem ich als Mitglied von 87 bis 1990 angehörte, die einzige Frau im Rechtsausschuss, die einzige Nicht-Juristin, allerdings immer exzellent vorbereitet, also fachlich konnte man mir nichts. Also da saß er, der Gang war zwischen uns, direkt quasi da neben mir und ich auf der anderen Seite des Gangs da. Und wenn da gekübelt wurde, da war ja keine Öffentlichkeit. Und ich habe alle Frauen politischen Themen da vorgebracht. Mein Kollege hat die Klimasachen gemacht, aber Vergewaltigung in der Ehe, Frauenhaus, Quotierung. Wir haben auch ein Antidiskriminierungsgesetz damals erarbeitet. Wir hatten einen Frauenarbeitskreis in der Fraktion damals noch, wo wir das ganze bürgerliche Gesetzbuch, das Grundgesetz, alles auch nochmal bezogen auf die Defizite der Gleichberechtigung durchgeklopft und dann neu bearbeitet hatten. Und immer wenn ich das natürlich dann vorgetragen habe, da habe ich Übelstes erlebt. Ein Mann, der da nicht in diesem Männerstahlhelmchor politischen mitgesungen hat, der wurde ja dann wirklich auch exkommuniziert oder als Deserteur beschimpft. Die hatten ja da auch einiges abzukriegen. Und die Erfahrung ist, wenn wir mehr Gerechtigkeit schaffen, auch dann gibt es auch mehr Gerechtigkeit für Männer und Frauen. Und ich erlebe, dass da auch was Neues nachwächst. Also mein Vater, der ist in den 50er Jahren, ist mir erzählt worden, dann als 44-Jähriger, mir war ja 23 Jahre älter als meine Mutter, mit einem Kinderwagen einmal ums Dorf gefahren, mir der hat Spott und Hohn eingefahren, ja, eingefangen von den anderen. Aber heute wollen junge Männer, die Vater geworden sind, auch Vater sein. Die wollen das auch leben. Die sagen auch, nee, ich habe jetzt nicht Lust auf den nächsten Karrieresprung. Wir gucken jetzt, dass wir beide Berufstätigkeit und Familie und Kinder planen und leben, dass wir interessanten Beruf haben, aber auch Vater, Mutter und Familie und Privatmenschen sein können. Wo dann viele sagen, was ist das denn für eine komische Männergeneration? Die sind ja gar nicht mehr leistungsbereit. Also ich will sagen, es hat immer auch schon andere gegeben. Es waren früher nicht so viele. Und die wenigen oder die anders waren, die mussten sich mehr trauen, wenn sie sich zeigen wollten. Und sie profitieren davon, wenn wir zusammenkämpfen. Und darauf setze ich, wir kommen auch nicht weiter. Wir müssen da zusammen. Und dass ist gerade ausgerechnet ein Mann den Film gemacht hat, ist für mich ein ermutigendes Zeichen, dass wir da ein Stück weiter kommen.
Ich habe, bevor ich den Film gesehen habe, habe ich das Buch gelesen von Thorsten Körner in der Männerrepublik. Und ganz am Anfang spricht er sozusagen im Prolog darüber, dass er auf eine, ich glaube, er sagt, feministische Reise geht und die Narrative aufbrechen möchte, die gerade mit Blick auf die Bonner Republik eigentlich so vorgeherrscht haben. Es waren immer die Männer, über die berichtet worden ist. Es waren immer die Männer, die erfolgreiche Politik gemacht haben, aber nie die Frauen, die eigentlich so sehr diese Bühne bekommen haben. Und als dann die Premiere auch mit Frau Merkel über die Bühne lief und sie in ihrer Anfangsrede sagte, eine Demokratie kann nicht halb sein, Frauen gehören dazu. Und da habe ich so nach dem Film habe ich gedacht, eigentlich wiederholt sich hier zum Teil wirklich die Geschichte. Ganz häufig, in ganz vielen Szenen, die in dem Film auftauchen, habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist heute immer noch so. Also es ist vielleicht auf eine andere Art und Weise oder in einem anderen Kontext oder in einer anderen Umgebung. Aber dennoch ist es so, und Sie haben ja auch viel davon gesprochen, Frauen in der Politik müssen doppelt so viel Energie aufbringen, doppelt vielleicht so viel Mut aufbringen, doppelt so viel Zeit aufbringen, um ihre politischen Ideen durchzusetzen. Gleichzeitig kann das aber nur passieren, wenn natürlich auch ja, die Zusammenarbeit mit den Männern anders gestaltet wird. Wir stehen jetzt so kurz vor einer sehr wichtigen Wahl. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie das in den nächsten 4 Jahren aussehen kann und was Sie vielleicht gerade jungen Politikerinnen, ich habe ganz viele in meinem Freundeskreis, die kandidieren, auf den Weg geben, Politik zu gestalten, Macht anzunehmen, Verantwortung anzunehmen.
Naja, sie sollten sich wirklich dazu erziehen, unerschrocken zu werden. Das heißt nicht angstfrei. Also ich glaube, ein Mensch, der keine Angst hat vor Dingen, vor denen man sich fürchten muss, der ist irgendwo in, auch nicht, also ist auch gefährdet, nicht zielgerichtet und effizient zu handeln. Auch im normalen Beruf nicht. Man muss immer auch Risiken sehen und Bedrohungen ernst nehmen. Und Furcht ist auch eine gute Ratgeberin. Aber man sollte unerschrocken sein. Egal, was man da sieht in der Analyse oder Anamnese. Man sollte sich damit befassen. Man sollte sich mit anderen zusammentun und Instrumente überlegen, wie man diese Herausforderungen gut bewältigen, einen Schritt, einen Sprung ins Bessere tun kann. Und das ist immer ganz wichtig. Also im Team zu arbeiten, in Netzwerken zu arbeiten, ist sehr, sehr wichtig. Aber man muss schon auch sich klar machen, dass man unerschrocken sein sollte. Denn also ich will mal ein Beispiel sagen. Ich war ja Staatssekretärin bei Andrea Fischer. Und Andrea Fischer war ja eine Frau, die mit großem Humor und mit viel Selbstbewusstsein in 4 Jahren so Eindruck gemacht hatte, dass sie dann auch gleich Ministerin wurde. Ich wurde ihre Staatssekretärin. Und dann kam ja gleich die BSE-Krise. Also ich meine, da ist ja ganz viel gelaufen. Ich war ja auch noch Drogen, aber jetzt bleiben wir mal bei der BSE-Krise. Wir hatten den gesundheitlichen Verbraucherschutz noch. Und es war eine Riesenherausforderung. Und da ist ja vor allen Dingen im Bereich des Landwirtschaftsministers viel schief gelaufen. Andrea Fischer hat dann eine Presseerklärung, ist dann rausgegeben worden. Die war nicht, ja, die war mehrdeutig, aber es war eine Presseerklärung. Und die ist dann zurückgetreten, also hat aber niemanden informiert und vorher gefragt, auch nicht ihren Beamten, Staatssekretär Pico Jordan, der sehr erfahren war, und auch nicht mich als ihre parlamentarische Staatssekretärin, die auch schon im Vergleich zu ihr ein altgedientes Schlachtross war, ja. Und ich muss sagen, ich habe es nicht begriffen. Es gab überhaupt keinen Grund für diesen Rücktritt. Es gab keinen Grund. Und später haben wir gefragt und dann sagte, also sie hat es auch nicht so gesagt, aber letzten Endes wurde es dann in der Partei, aus unserer Partei raus klar, dass unsere Vorturner, unsere Machtmänner, Fischer und Fritze Kuhn, so in den Zeiten auf einmal zur Erkenntnis gekommen waren, naja, das ist aber ein unangenehmes Ministerium, da kann man ja nicht irgendwie so viel Kredit für die Partei auch mit kriegen und da wollen wir doch lieber mal was anderes uns stricken, ne? Also Verbraucherschutz und so, da können wir mehr Kredit mit haben und die haben Andrea Fischer unter Druck gesetzt und offensichtlich hat sie dem Druck nicht standgehalten und sich erschrocken. Man soll sich nicht erschrecken lassen. Und wenn jemand einen erschrecken will, sollte man sich ganz schnell mit denen in Verbindung setzen, die mit einem zusammen arbeiten und auch die man als fachlich versiert anerkennt. Man muss die nicht lieben. Und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und dann muss man also unerschrocken sein und standhalten. Standhalten. Wenn ich dann letzten Endes trotzdem beiseite gepustet wäre, bitteschön. Also das ist in unserer Demokratie keine Katastrophe. Man kann in seinen Zivilberuf zurückkehren. Man hat sogar viel Respekt von Menschen, die das schätzen. Man kommt in gar kein Gefängnis wie in Diktaturen oder so. Man verliert auch nicht seinen Beruf und seine Existenz. Aber wie gesagt, unerschrocken sein. Netzwerke bilden, sich Unterstützung, sich fachlichen Rat und Rückenwind und Beistand organisieren und standhalten. Das würde ich den jungen Frauen raten. Und vor allen Dingen auch ihre eigene Wirkmächtigkeit nicht alleine von Männern, von mächtigen Männern ableiten. Das erlebe ich auch oft, dass wenn es ums Weiterkommen geht, der Rat und die Unterstützung anerkannter, wirkmächtiger Frauen geringer eingeschätzt wird als die Unterstützung von Big Shots in der Männerwelt. Das ist keine Garantie oder keine gute Basis, weiterzukommen. Das hat man ja auch gerade an vielen Frauen in der FDP in der letzten Zeit gesehen. Ja? Also das kann ich auch nicht empfehlen.
Im Film und hier auch im Gespräch haben wir mehrmals über Macht gesprochen. Inwiefern hat sich der Begriff Macht, der aus meinem, also meinem Empfinden manchmal auch so einen leicht negativ aggressiven Beigeschmack hat. So. Inwieweit hat sich dieser Begriff für Sie über die Jahre entwickelt und die Wucht der Macht oder die Wucht, die hinter diesem Begriff steht?
Also ich habe es da immer schon so gehalten wie Renate Schmidt. Also sogar als ich noch ein Mädchen war und eine junge Frau, also noch so, als ich so 8, 9, 10 war, also da hat es mich zum Beispiel ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass wir nicht Messdienerinnen werden durften oder dass da immer nur ein Pfarrer da vorne am Altar stand. Es hat sich mir nicht erschlossen. Ich habe meine Bibel gelesen, habe mir angeguckt, was denn der unser Religionsstifter, ne, wie der gelebt und wie der gehandelt hat. Und es hat sich mir nicht erschlossen. Und ich habe es nicht akzeptiert. Ich habe es schon in den Ende der 50er Jahre nie akzeptiert. Und ich wollte auch immer irgendwie Dinge mitgestalten und ändern. Ich war dann klassisch Klassensprecherin und war eine streitbare Person und bin auch öfters ins Klassenbuch geflogen. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule St. Ursula, wo wir unendlich viel, das war eine tolle Schule, wo wir aber auch die ganze Klasse so als aufmüpfig, widerborstig, berühmt-berüchtigt waren. Also wir sollten zum Beispiel bei unserer Abiturfeier alle im langen Kleid aufrauschen, 1971. Und eine bestimmte Form sollte das alles haben, das wollten wir nicht. Und als man uns zwingen wollte, haben wir gesagt, nee, dann verzichten wir auf diese ganze Abiturfeier. Und ich glaube, das war die einzige Klasse, die das darauf verzichtet hat. Wir sind dann bei dem Onkel einer oder einem Verwandten von einer Mitschülerin in berufsbildenden Schulen, haben wir unsere eigene Abschlussfeier gemacht als Gymnasiastin eines Mädchengymnasiums, renommiert, 1971. Und also das sind so kleine Sachen, aber für mich war immer vollkommen klar, also nicht ohne Moos nichts los, sondern ohne Gestaltungsmöglichkeiten wirst du gemacht und kannst nichts machen. Man muss auch irgendwie hinnehmen oder ertragen und aushalten können, dass man im Leben manchmal zerrissen wird, weil man, egal wie viel man an seinen Möglichkeiten einsetzt, dass man dann doch nicht scheitern kann, privat und auch beruflich. Und man darf es sich nicht schönreden. Also es gab ja auch immer so Sprüche in der katholischen Kirche, die man dann so von damit bin ich auch groß geworden. Opfer ist das Leben der Liebe und solche Sprüche. Oder Ursula Mende hat ja 2-3 Mal wie ein Mantra gesagt, was sie in der Klosterschule hörte. Macht ist unweiblich. Mhm. Politik ist unweiblich. Ich meine, man kann sich natürlich auch irgendwie, wie soll ich sagen, in Trunks reden lassen und dann funktioniert man nach Ansage und nicht mehr wachbewusst nach seinem eigenen Antrieb. Und Wachheit ist wichtig und man muss aber auch den Schmerz aushalten, wenn man seine eigene Begrenztheit und trotz dessen, dass man sein Bestes gegeben hat, ja, gescheitert ist und sich dann eine Lähmungszeit nehmen und darauf setzen, dass dass man sich wieder zusammensetzen kann, auf dass Zeit eben auch was hilft und dass man dann anderes oder Neues leben kann oder einen neuen Atem findet, wie ich das ja auch von Petra mit Sicherheit erwartet habe. Und wenn man das Glück hat, lange genug zu leben, kann man das auch oft erleben.
Der Panzer vom Hummer wächst danach, ne?
Ich meine, klar, man kann auch gefressen werden, aber gut. Man hat dann, wie soll ich sagen, gut, richtig nach der eigenen Fasson gelebt.
Ja. Mhm. Eine letzte Frage noch zum Film. Und dann, Isa, wenn du magst, kannst du dann unsere schnellen oder unsere letzten 3 Abschlussfragen einleiten. Was erwartet die Zuschauerin und den Zuschauer beim Film im Kino?
Ja, es erwartet die Zuschauerin und den Zuschauer ein Ritt durch die Bonner Republik aus Amazonensicht. Und es ist unglaublich lebendig, facettenreich, manchmal zum Lachen und manchmal auch fast zum Weinen oder zum Wegschämen oder zum wütend werden. Es ist ein grandioser Spiegel dessen, in seinem Feinschliff, was auch heute in Facetten noch da ist. Und man findet viele Kunstformen. Also ich habe ja irgendwie so mir noch ein großes Akkordeon zugelegt und übe da jetzt immer. Ich werde also über das Dilettieren nicht rauskommen. Aber also was da jetzt auch von der Musik her gemacht wird, die also eins der Fundamente des Films ist, ist große Kunst. Das kann man auch irgendwie erhören, wenn man nicht Musikspezialistin oder Spezialist ist. Und die großartige Kameraführung, also wenn man da den Rheinwogen sieht und man meint, oh, ich bin mittendrin. Oder wenn man dieses Ruderinnen-Team sieht von oben auf dem Rhein. Man sitzt selber in diesem Boot und schlägt die Ruder mit. Also das ist ein ungeheuer großartiger Film, der in unter vielerlei Hinsicht begeistern und den man auch genießen kann, wenn man überhaupt kein Interesse an Politik hat. Also es ist in jederlei Hinsicht ein außergewöhnlich großartiger Film.
Das stimmt. Können wir nur bestätigen. Ab wann gibt's den im Kino?
Ab 26. August jetzt. Was bundesweit in allen Programmkinos.
Genau. Ja, super. Und ich finde, der Film passt, das sagte Thorsten Körner auch bei der Premiere, dass das natürlich ein langer Weg war, bis dieser Film jetzt in die Kinos kommen konnte. Ich finde, der Film passt jetzt gerade unglaublich gut.
Ja, das stimmt.
Also sowohl gesellschaftlich als auch politisch, finde ich, ist er sehr aufrüttelnd und ein politisch-gesellschaftliches Kunstwerk, würde ich wirklich sagen.
Und ein Wahlprüfstein.
Und ein Wahlprüfstein, das stimmt auch. Das haben Sie sehr gut ausgeführt. Also das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Nicht nur zu schauen, wer sind die Personen, die da vorne stehen, sondern wie wird das eigentlich auch inhaltlich wieder gespiegelt. Wir haben ein paar Fragen, die wir gerne immer stellen. Und zwar fange ich mal mit der ersten Frage an. Also wir stellen immer die Frage an unsere aktuelle Gästin, wenn sie nicht wissen, welche Gästin als nächstes kommt, welche Frage haben sie an sie? Und diese Frage haben wir Hetty Berg gestellt, die neue Direktorin des Jüdischen Museums hier in Berlin. Und sie wusste nicht, dass wir sie jetzt heute hier zum Gespräch treffen. Und sie hat die Frage an Sie, was macht Ihnen Spaß an Ihrer Arbeit?
Ja, also in der Politik und auch auf der Intensivstation oder auch im Garten, ich bin eine begeisterte Gärtnerin, ist, dass ich mit meinem Verstand, mit meinen Händen, mit meiner Empathie, mit meinem Herzen tatsächlich mitgestalten kann an dem, was sich in Entwicklungsprozessen befindet. Und ich finde, dass auch Heinrich Böll und Josef Beuys recht haben, wenn die sagen, die Gesellschaft ist auch ein Kunstwerk, eine soziale Skulptur. Und damit es ein großartiges Werk wird, ist gefragt, dass jede und jeder mit ihrem Meißel, mit ihrer je eigenen Fähigkeit daran mitarbeitet. Und das macht mir unglaubliche Freude. Und ich bin ja jetzt in einem Alter mit 69, wo ich ein Stück zurücktreten kann und auch ein Stück schon sehen kann, wo denn da so meine kleine Stelle, an der ich dann gehämmert und gearbeitet bin. Und es macht mich so glücklich zu sehen, dass wir wirklich, wenn wir unsere Kräfte nicht in die Schublade stecken oder uns vornehm zurückhalten und schonen, vornehm geht übrigens die Welt zugrunde, ja, dann wie großartig das wird im Zusammenspiel mit vielen anderen. Das ist mein großes Glück.
Also der Film heißt Die Unbeugsamen. Natürlich haben wir darüber gesprochen. Eine zweite Abschlussfrage ist, wenn Sie jetzt rückblicken, und deswegen sagten Sie gerade, ich so blicke zurück und sehe so ein bisschen an der Skulptur das Leben, was ich da so gemeißelt habe. Welchen Titel würden Sie dem Buch über Ihr eigenes Leben geben?
Das habe ich mir überlegt. Und zwar würde ich mal dem Buch den Titel geben, Der grün-goldene Grubber.
Das müssen Sie erklären. Ja,
Kat Menschik hier, das ist ja eine Frau, die Graphic Novels macht, die hat auch eins gemacht, das heißt Der goldene Grubber. Und dieses Buch hat mir ein guter Freund geschenkt vor ein paar Jahren zum Geburtstag. Und das ist einfach großartig. Da beschreibt sie ja dann mit ihrer Kunst, wie sie hier im Umland von Berlin ein Stück braches Land unter ihren Grubber nimmt und wie sich so ein Garten dann mit seinem Eigenwillen, mit den ganzen Viechern, die da rumwühlen und machen, also Wühlmäuse, Schnecken, Kaninchen, die einem alles wieder abfressen. Also das kenne ich ja nur zu gut. Ich habe einen Riesengarten. Als Kind habe ich schon im Riesengarten meines Vaters immer gearbeitet. Das ist für mich auch ein Spiegel des Lebens immer gewesen. Und wie sie das dann so in einer großartigen Art und Weise beschreibt und diese Graphic Novel der Goldene Grubber nennt. Und mein, ein Buch über mein Leben, was es ja nicht gibt, ist ja auch nicht nötig, würde den Titel tragen, der Grün-Goldene Grubber oder der Gold-Grüne Grubber.
Ein toller Titel.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Wo man auf jeden Fall direkt angeregt wird, darüber nachzudenken, was das denn bedeuten kann. Wenn Sie jetzt nicht wissen, wen wir als nächstes im Gespräch haben, welche Frage hätten Sie an die Frau?
Was ist denn dein innerster Kern, dein innerster Antrieb, der innerste Kern, der dich antreibt und der dich leben lässt?
Eine sehr schöne Frage.
Sehr schöne Frage, die Sie ja beantwortet haben hier in unserem Gespräch heute. Also mir hat das eine Riesenfreude bereitet, auf der Welle Ihrer Energie, Erfahrung, persönlichen Geschichten mitreiten zu dürfen. Also vielen Dank von meiner Seite. Und ich habe mich auch verbunden gefühlt zu Ihnen aufgrund Ihrer Herkunft, des Dialekts. Ich bin auf der belgischen Seite deutschsprachig aufgewachsen mit einem ähnlichen Akzent wie Sie. Und wir hatten auch einen großen Garten. Und viel dort vor Ort. Also vielen Dank, Frau Nichols, für Ihre Zeit und für die Erzählungen und besonders auch für das Mitwirken in dem Film, den sich jede und jeder auf jeden Fall anschauen sollte.
Ja, es war mir Vergnügen und der Moderatorin alles Gute zum Kleinchen.
Zum Kleinchen.
Zum Kleinchen.
Ich kann ja dazu nur sagen, also wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, ich habe den Film gesehen, mehrmals. Ich wollte eigentlich die Moderation übernehmen für die Premiere in Berlin. Und kannte sozusagen oder habe auch die ganze zeitliche Reise seit letztem Jahr, wo er schon in die Kinos kommen sollte, miterlebt. Und jetzt mit Ihnen hier zu sitzen, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl, weil erstens ich mich mit dem Film so viel auseinandergesetzt habe und mit den Protagonistinnen natürlich auch mit der Bonner Geschichte. Ich komme aus Bonn. Das heißt, jedes Mal, wenn man den Rhein sieht oder die Villa Hammerschmidt sieht, geht mein Herz auf. Ich bin in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen. Also das war Dauergesprächsthema bei uns. Und für mich war das auf jeden Fall eine Reise sowohl zurück als auch mit Blick auf die politische Zukunft. Und Sie haben Fridays for Future angesprochen. Ich habe sehr viele politische Freundinnen oder Politikerinnen, die jetzt gerade kandidieren und hoffentlich, ich klopfe auf Holz, in den Bundestag einziehen werden. Weil sie, und Sie haben es angesprochen, unerschrocken sind, unbeugsam sind und vor allem sehr standhaft sind, was ihre Meinung angeht. Und das sind ganz große Schultern, auf denen diese Frauen, glaube ich jetzt, dieser neuen Generation, Politikerinnen-Generation auf die Schultern treten werden, weil sie viel vorbereitet haben und sehr viel vorbereitet haben und den Weg geebnet haben. Deswegen freut mich das sehr, dass Sie uns an Ihrer Erfahrung nochmal teilhaben lassen. Und wir werden jetzt Wahlprogramme auf den Prüfstand stellen und dann nach der Bundestagswahl schauen, wie das denn mit dem Anteil der Frauen im Bundestag aussieht. Hoffentlich besser.
Also ich sag mal so, wir kommen diese Gesprächsrunde, der WDR ist ja auch ein großer Meister darin, vor wie ein demokratisches Lagerfeuer, wo sich die Menschen dran versammeln und ihre Geschichten erzählen. Und ich glaube, dass neben allen anderen Möglichkeiten, also zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen, tatsächlich es sehr wichtig ist, dass man solche demokratische Lagerfeuer hat, an denen man sich austauschen kann, qualifiziert und mit allen Sinnen und mit allem, was man hat und ist. Und ich meine, mir hat es auch sehr viel Freude gemacht, mich an Ihrem Lagerfeuer hier mit Ihnen austauschen zu können. Das ist auch eine große Freude, wenn wenn man so ins Gespräch kommen kann und die Erfahrung teilen kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben heute so viele Medien und das dann qualifiziert man ins in ein gutes Lagerfeuergespräch kommt. Das ist heute eher was Kostbares und Rares. Das wäre es wert, weitergepflegt zu werden. Also ich danke Ihnen auch sehr dafür, dass ich an Ihrem Lagerfeuer sitzen durfte und mit Ihnen meine Erfahrungen austauschen durfte.
Ein wunderschönes Bild, mit dem wir abschließen. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank und viel Erfolg mit dem Film. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an unsere Partner dieser Episode. Das waren dieses Mal Schieß Mercedes und Manufaktum. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an unsere Mitarbeiterin Jasmin Stuckinger für die redaktionelle Arbeit dieser Folge. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin macht's gut, passt auf euch auf. Euer David und eure Isa.